HR Info. Im Gespräch Spezial.
Mit Jean-Claude Juncker, Euro-Aussteiger. Ein Sitzungssaal im Herzen von Luxemburg. Auf dem Tisch liegt ein Päckchen Zigaretten. Über dem Fernseher hängen die europäische und die luxemburgische Flagge. HR Info Europakorrespondent Tom Weingärtner und Oliver Günther sind verabredet mit Jean-Claude Juncker. Spitzname Mr. Euro. 8 Jahre lang war Jean-Claude Juncker Chef der sogenannten Euro-Gruppe, der Runde der 17 Euro-Staaten. Heute geht diese Ära zu Ende. Jean-Claude Juncker scheidet aus als Chef der Euro-Gruppe. Er zündet sich noch eine Zigarette an, dann steht er Rede und Antwort. Rund um Abschied, Ängste und Ambitionen.
Herr Ministerpräsident Juncker, träumen Sie in der Nacht, meine ich?
Also ich bin auch Tagträumer, versuche das aber zeitmäßig nicht überwuchern zu lassen. Und an meine nächtlichen Träume kann ich mich meistens nicht erinnern. Es gibt sie aber.
Wenn Sie sagen, Sie sind Tagträumer, träumen Sie da auch manchmal vom Euro oder von Europa?
Nein, wenn ich sage, ich bin Tagträumer, dann wollte ich eigentlich, um das mal positiv zu fassen, zum Ausdruck bringen, dass ich über den Tag hinaus sinniere. Und ja, der Euro beschäftigt mich schon mehrere Stunden am Tag. Das ist nicht im Minutentakt zu bewältigen.
Das kann man beschäftigen, können ja zwei Sachen sein. Es kann sein, dass mich ein Kopf darüber zerbricht. Ja? Es kann Albtraumhaftes haben, aber es kann ja auch was sehr Erfreuliches haben. Also, dass man eine Vision zum Beispiel entwickelt oder auch mal über Krisenszenarien hinausdenkt.
Ja, da kommt alles zusammen. Also alle diese Verhaltensformen und Benehmensformen, die Sie hier in Aufstellung bringen, gehören schon dazu. Ich muss mich beschäftigen mit akuten Krisen, die es gibt und die man dann während des Tagesablaufes versucht, in den Griff zu kriegen. Das gelingt mal und dann wird die Krise nicht augenscheinlich für andere und das gelingt nicht. Und dann wird sie halt von jedem zur Kenntnis genommen. Ich habe aber keine Angstzustände der Gestalt, dass ich da in Schweißperlen gebadet durch den Alltag laufen würde. Albträume hat es nie gegeben.
Wir fragen das mit dem Träumen auch deshalb, weil uns interessieren würde, ob Träumen, man könnte ja auch abstrakter sagen Visionen, für einen Politiker wichtig sind, als Handlungsfaktor.
Ja, wenn man sich nicht regelmäßig sich selbst gegenüber vergewissert, dass es bestimmte Ziele, ich könnte auch sagen Ambitionen gibt, an denen man hängt, und die man nicht einfach zur Disposition stellen möchte, dann muss ich schon sagen, dass ich zu der Übung auch permanent fähig bin. Ich bin nicht gerne auf einer Strecke unterwegs, von der ich nicht weiß, wo sie hinführt oder nicht wüsste, wo sie hinführen könnte. Ob das Visionen sind, weiß ich nicht. Aber es sind Überlegungen über den Tag hinaus, die man immer wieder führen muss, damit man das Tagesgeschäft beherrschen kann.
Wenn Sie jetzt das vielleicht mal so versuchen, auf den Punkt zu bringen, Sie sagen, es geht Ihnen schon ums große Ganze, die europäische Idee. Können Sie die in zwei Sätzen, in drei Sätzen zusammenfassen, was Jean-Claude Juncker mit Europa als Idee, Vision verbindet?
In drei Sätzen geht das nicht, aber ich werde es trotzdem versuchen. Für mich bleibt Europa immer noch ein Friedenswerk. Damit möchte ich sagen, dass ich von meinem Vater, der Soldat im Zweiten Weltkrieg war, gelernt habe, dass es überhaupt keine derartig langen Sitzungen geben kann, dass sie schlimmer wären als 2 Minuten Krieg. Daran halte ich mich. Ich bin der Auffassung, dass wir Europäer, EU-Europäer und auch Europäer über den Tellerrand der EU hinaus uns darum bemühen müssen, dass wir möglichst viel über andere Europäer wissen. Es reicht nicht, sich nur mit dem eigenen Land zu beschäftigen, sonst stößt man schnell an die Grenzen. In Luxemburg tut man das übrigens schneller als in anderen größeren Flächenstädten. Und ich habe stets mir eingebildet, mir auch sehr oft selbst vorgesagt, dass die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, der Euro also, Friedenspolitik mit heutigen Mitteln ist. Das ist eigentlich der Beitrag, den unsere Generationen dem Werk der europäischen Gründerväter hinzufügen können. Ergo muss man das, was wir heute tun, prüfen, vor dem Hintergrund der Grundarchitektur, die in den 50er Jahren und danach gelegt wurde. Und auch muss man sich fragen, ob man zukunftsorientiert genug handelt. Mein vierter Satz wäre, weil ich habe ja jetzt schon drei erweiterte Sätze gehabt. Ja, wissen Sie, ich bin der Auffassung, Politik sehr viel mit Geografie und Demografie zu tun hat. Und wenn ich mir die europäischen Dinge ansehe, so wie sie sich entwickeln, wird das so sein, dass wir als demografischer Faktor in der Welt, in der zukünftigen Welt kaum noch zählen werden und wir sind eh der kleinste Kontinent. Es hat am Anfang des 20. Jahrhunderts 20% Europäer weltweit gegeben, am Anfang dieses Jahrhunderts das 21. 11%, Mitte des Jahrhunderts werden wir 7% sein und Ende des Jahrhunderts 4%. Wir werden immer weniger zahlreich, wirtschaftlich werden wir weniger bedeutend, als wir dies heute sind. Und daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, dass jetzt nicht der Moment gekommen ist, die Europäische Union wieder in kleinste Kleinteile zu zerlegen, sondern dass jetzt der Moment gekommen ist, wo wir Europa so aufstellen müssen, dass es uns gelingen wird, in der Welt von morgen noch überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden.
Da haben Sie jetzt zu Recht gesagt, Sie haben jetzt mehr Sätze gebraucht als die zwei, drei. Nein, kein Problem. Aber ist es möglicherweise auch ein bisschen das Problem, wenn man Europa im Moment vermitteln will, dass man es halt nicht so schnell und kurz erklären kann? Und ist das möglicherweise aus Ihrer Sicht auch ein Grund dafür, dass viele europäische Bürger, Bürgerinnen und Bürger auch mit dieser Europa-Idee im Moment fremdeln?
Also kaum ein Medium stellt einem genügend Zeit zur Verfügung, um über nationale Problemlagen ausführlich zu berichten, weil wir in einer schnelllebigen Zeit leben, weil wir in einem unpolitischen Moment des Sofortismus angekommen sind. Ich muss sofort, wenn etwas passiert, sagen, wieso es passiert ist, wieso man das hätte verhindern können müssen und was man tut, um zu verhindern, dass das sich noch einmal wiederholt.
Das erklärt eigentlich nicht die Skepsis gegenüber gegenüber der europäischen Idee.
Ich bin genau in dem Thema, weil man nationale Politik nicht mehr komplett darstellen und erklären kann. Ist es umso schwieriger, die europäischen Dinge A zu beschreiben, B zu erklären und C zu zeigen, was man mit diesen Dingen tut, damit die Dinge nicht schlimmer werden. Und weil die Distanz zwischen den Bürgern und der Politik auch im nationalen Rahmen groß ist und diese Distanz zwischen Europapolitik und den Menschen noch um ein Vielfaches größer ist, weil Brüssel sehr weit entfernt scheint, ist das Misstrauen, darum geht es ja, in Politik, die es im nationalen Rahmen gibt, umso größer, wenn es um europäische Dinge und um europäische Probleme geht. Wenn ich in Brüssel ankomme, stehen ein paar hundert Kameramänner und viele Journalisten vor der Eingangstür des Rates und man sagt mir, erklären Sie mir bitte in 15 Sekunden die Zukunft der Welt und wenn ich nicht ausschöpfend Auskunft erteilt habe, kommt abends in den Nachrichten die Meldung, dass Juncker zu vielen Problemen nicht Stellung nehmen wollte.
Sie haben ja jetzt 5 Jahre Krisenmanagement hinter sich. Also jetzt mal, wenn man das Akute, vorher war es ja vielleicht auch ab und zu mal turbulent.
Also das war nie vergnügungssteuerpflichtig, aber die letzten Jahre waren etwas anstrengender als die anderen.
Haben Sie keine Lust mehr?
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil ich müde geworden bin, weil ich diese Doppelbelastung Premierministerin Luxemburg auf ein Luxemburg nur ein kleines Land ist, obwohl Großherzogtum und den Vorsitz der Eurogruppe einfach zeitlich nicht mehr auf eine Schiene bringe. Und deshalb ist es gut, wenn jetzt frisches Blut durch die Euroadern fließt.
Worüber haben Sie sich denn vielleicht am meisten geärgert in den letzten 8 Jahren oder vielleicht auch über wen?
Ich habe mich darüber geärgert, weil ich darüber auch sehr erbost war, dass man manchmal aus innenpolitischen Beweggründen andere Länder anders beschreibt, als man sie kennt, wenn man sich um Wissen diese Länder betreffend ernsthaft bemüht hat. Über Griechenland waren auch im deutschsprachigen Raum Zwischenzungenschläge manchmal zu hören, die der eigentlichen Befindlichkeit der Griechen nicht gerecht wird. Man muss ja sehen, dass in Griechenland nun wirklich eine Austeritätspolitik zur Anwendung gebracht werden musste, die vor allem die Einkommensschwachen, die ärmeren Griechen, und davon gibt es viele, sehr stark in Bedrängnis gebracht haben.
Meinen Sie, dass dieses Image des faulen Griechen, oder ja, wenn Sie sagen, Sachen, die Sie geärgert haben im deutschsprachigen Raum?
Ja, ich habe mich sehr intensiv um Griechenland gekümmert und ich sehe schon die Not und das Leiden vieler in Griechenland. Nun kann ich 100-mal sagen, das ist deren eigene Schuld. Ich kann 1000-mal sagen, die haben ihre Regierungen, die versagt haben, selbst gewählt. Und dass einige Regierungen versagt haben, steht ja auch außer Frage. Aber dass viele schmalbrüstige Griechen jetzt die Anpassungslast in sehr erheblichem Maße tragen haben, ist etwas, was mich auch traurig macht, wenn parallel dazu in anderen Ländern die mehr herumgereicht wird, also die Griechen sich nicht anstrengen würden. Ich sage nicht, dass die reichen Griechen sich intensiv angestrengt haben, aber die kleinen Griechen. Wenn wir hier nicht im Rundfunk werden, würde ich sagen, die armen Schweine.
Hätte man denen das denn nicht ersparen können, wenn man vielleicht früher darauf hingewiesen hätte, dass da in Griechenland so manches schiefläuft?
Ich habe eben gesagt, der Eurogruppenvorsitzende muss auch schweigen können, wenn Schweigen angesagt wird. Oder habe ich das noch nicht gesagt? Ich hoffe, ich habe das schon gesagt.
Haben Sie noch nicht
ich
gesagt.
Sage jetzt, der Eurogruppenvorsitzende.
Bescheiden sind
muss, ja, ja, das ist was anderes. Der Eurogruppenvorsitzende muss auch schweigen können. Sehen Sie, die Sache ist so. Ich mag den Eindruck nicht, der geschürt wird, als ob wir nicht hätten kommen sehen, was gekommen ist. Hatten wir nämlich. Und die Eurogruppe ist eine informelle Gruppe. Und wir haben den griechischen Kollegen, den wechselnden griechischen Kollegen, ich habe, glaube ich, 6 oder 7 griechische Finanzminister während meiner Amtszeit kennengelernt, immer wieder bedeutet, dass sich Griechenland auf einem total falschen Kurs befindet. Das haben sie den Spaniern auch gesagt, das haben sie den Iren gesagt, das haben sie den Portugiesen gesagt. Weil wir aber eine informelle Gruppe sind, kann man nicht über Gesprächsteile berichten, die sich im Prozess des Zusammenwachsens befinden, bevor man nicht ein integrales Bild nach außen hin vermitteln kann, über die Lage und auch über die Instrumente, die man zur Anwendung zu bringen gedenkt, die diese Lage beheben können. Wenn ich vor 4, 5 Jahren gesagt habe, Griechenland ist auf dem falschen Weg und nicht gleichzeitig gesagt habe, was wir dann jetzt tun, um die Griechen von diesem Weg abzubringen, ja, dann hätte dies an den Finanzmärkten zu erheblichen Verwerfungen geführt, die das griechische Volk in seiner Tiefe so erreicht hätte, dass spätere Konsolidierungsbemühungen eigentlich nicht mehr möglich gewesen wären. Ich habe darunter gelitten, ich darf das ja heute sagen, dass ich nie alles sagen durfte, weil das Sagen aller Wahrheiten zum falschen Moment zu Bewegungen an den Finanzmärkten geführt hätte, die sehr zum Nachteil der einkommensschwachen Teile der europäischen Bevölkerung gewesen wären.
Es gibt ja ein Zitat von Ihnen, dass man nicht immer die Wahrheit sagen darf, um also den Sie, Euro Sie, Sie, zu retten.
Sie zitieren mich freundlichst.
Ja, ich bin ja auch ein freundlicher Mensch.
Ja.
Fällt es Ihnen eigentlich leicht, das Publikum zu belügen?
Nein, so ist das nicht. Also das hängt mir ja in den Kleidern, dieser Satz, wenn das ernst wird, dann muss man lügen. So wollen Sie sich ja eigentlich verstanden wissen. Die Beschreibung war eigentlich folgende. Ich habe erklärt, wie in den 90er Jahren, als die Finanzminister alle paar Wochen nach Brüssel einbestellt wurden, um Auf- und Abwertungen vorzunehmen. Alle Finanzminister, Freitagnachmittags, wenn sie gefragt wurden, findet am Sonntag eine Sitzung des europäischen Währungssystems statt, sagen muss, nein, es findet keine statt. Solange die Finanzmärkte nicht geschlossen sind, kann man nicht sagen, vor Schließung der Märkte, wir reajustieren jetzt das europäische Währungssystem. Und deshalb haben alle, ja, ich kann sagen, die Wahrheit nicht gesagt oder haben alle gelogen, weil es erhebliche Konsequenzen an den Finanzmärkten gehabt hat. Und das habe ich erklärt und habe gesagt, wenn es ernst wird, muss man lügen. Ich habe das nicht in Bezug auf das gemeint, was jetzt in Europa Sache ist, sondern auf das gemünzt, was in Europa Sache war. Und ich muss mich jetzt auch in angenehmen Interviews gegen den Eindruck wehren, als ob ich nichts anderes im Sinn gehabt hätte, als die Europäer systematisch zu belügen. Ich habe nicht immer die volle Wahrheit gesagt, wenn ich wusste, dass die Mitteilung in dem Moment der vollen Wahrheit Schaden mit sich bringen würde für nicht die Kapitalisten, weil die leiden nicht unter meiner Wahrheit, sondern für die einfachen Menschen in Europa. Und denen fühle ich mich verpflichtet.
Das heißt aber doch, dass man, wenn es um Europapolitik geht und auch um Finanzpolitik geht, auch hat, doch ein Getriebener der Finanzmärkte ist, oder?
Nein, ja. Ja und nein. Man muss Rücksicht nehmen auf irrationale, erratische Bewegungen, die die Finanzmärkte aufgrund eines zu schnellen Satzes zum schnellen Moment ereilen können. Ich habe das dieser Tage noch erlebt. Ich habe in einer Rede, in einem ganz bestimmten, auch fast historischen Zusammenhang gesagt, der Eurokurs ist zu hoch. Und eigentlich habe ich dargestellt, vor einem Jahr haben wir gesagt, die Griechen müssen raus. Und vor einem Jahr haben wir darüber geklagt, dass der Außenkurs des Euros sich in Richtung 1,20 bewegt. Und jetzt erscheint der Eurokurs vielen als gefährlich hoch. Agenturmeldungen sagen nicht, dass ich da eine wahrheitsgemäße Erklärung der Vorgänge und Vorkommnisse der letzten 12 Monate angeboten habe, sondern die Nachrichtenagenturen schreiben, Juncker, Doppelpunkt, Eurokurs ist zu hoch. Da habe ich die Wahrheit noch gesagt. Aber das zeigt, wie unwahrscheinlich nervös die Finanzmärkte geblieben sind, obwohl sie wesentlich weniger nervös sind, als sie dies vor Jahresfristen noch waren.
Es gibt ja noch eine andere Sache, die Ihnen sozusagen
an den Kleidern... Haben Sie noch so ein schönes Zitat von mir, das ich so lange
widerlegen darf? Das ist jetzt kein Zitat, aber eine Tatsache, das ist die... Also Sie sind ja maßgeblich beteiligt gewesen an der Aufweichung des Stabilitätspaktes. Bedauern Sie das eigentlich heute?
Nein, ich widerspreche ausdrücklich dem Eindruck, als ob wir den Stabilitätspakt aufgeweicht hätten. Es geht um die Reform, dasselbe im Jahre 2005, März 2005. Diese Reform wurde unter meinem Vorsitz herbeigeführt und diese Reform besteht in keinerlei Weise in einer Aufweichung des Stabilitätspaktes, weil wir haben dem Stabilitätspakt damals eine volkswirtschaftliche Lesart hinzugegeben, der Gestalt, dass wenn ein Land sich in einer rezessiven Phase befindet, man die strikten Haushaltskriterien weniger eng fassen kann. Hätten wir dies nicht getan, wären alle Länder eigentlich bis nah an den Rand der Sanktionierbarkeit finanzieller Natur gekommen. Es gab nur ein Land, das von Anfang an bis jetzt den Stabilitätspakt immer respektiert hat. Das ist Luxemburg gewesen. Auch Deutschland wurde erst vor einem Jahr aus der exzessiven Haushaltsprozedur entlassen, musste also zugeben, dass es vorübergehend den Stabilitätspakt, so wie er ursprünglich angedacht war, nicht hat respektieren können. Hätten wir die Reform nicht gemacht, hätte bezahlt werden müssen. Aber ich mische mich in diese Debatte nicht ein über das sogenannte Aufweichen des Stabilitätspaktes, weil einige halt sich so an die Rede gewöhnt haben, dass sie sich nicht abstellen würden, wenn ich ihnen das Gegenteil bewiesen hätte.
Jean-Claude Juncker, luxemburgischer Premierminister und scheidender Präsident der Eurogruppe, heute bei HR Info im Gespräch. Herr Juncker, wir haben schon gesprochen über die Vision von Europa, Ihre Vision von Europa, über reale Probleme, konkrete Problemstellungen. Wir würden ganz gerne noch mal schauen auf den Politikertyp Jean-Claude Juncker, gerade in der Europapolitik. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt hat über Sie mal gesagt, Sie sind der letzte verbliebene Europäer. Das hat so ein bisschen was so von einer aussterbenden Gattung, so was Dinosauriermäßiges.
Es gibt ja in Deutschland niemanden mehr, der es fragt, Helmut Schmidt offen zu widersprechen. Wieso soll sich dies tun, wenn er sich an einer, wie ich finde, belobigen Art und Weise über mich ausdrückt? Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich jetzt auf einem absterbenden Ast befinden würde. Im Übrigen sind Dinosaurier, wie man lesen kann, sympathische Erdbewohner gewesen.
Aber sie sind ausgestorben.
Ja, aber als vorstellbare Tierart bestehen sie weiter.
Ich frage auch deshalb, weil dahinter steckt ja, Sie sagen ja selber, ein Lob, eine Auszeichnung.
So ja,
ein überzeugter Europäer. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass es für Sie bei all den konkreten Problemstellungen, die es gibt, immer auch um das Ziel geht, wo es hingehen muss. Würden Sie sagen, das ist heute noch selbstverständlich, wenn es um Europapolitik geht?
Nein, das ist nicht selbstverständlich mehr. Ich habe vorhin im ersten Teil unseres Gesprächs ja auf diese demografische Lage hingewiesen, die sich anbahnt.
Ich stelle immer die Frage im Hinblick auf Ihre Kollegen.
Ja, ja. Kollegen sind auch Menschen. Wir erklären Europa, wie ich finde, falsch. Und das tue ich auch sehr oft. Ich biete sehr oft die falsche Erklärung an, weil ich immer wieder auf dieses ewige europäische, tragische europäische Dilemma Krieg und Frieden zurückkomme. Das bleibt ein europäisches Thema. Niemand sollte denken, dass die alten Dämonen verschwunden wären. Die schlafen nur. Und wenn jemand das versteht, sie zum Leben erwecken, dann sind sie schnell wieder da. Es geht auch um Ressentiments zwischen Nationen. Was ich beobachtet habe in dieser Auseinandersetzung Griechenland, was es da an griechischen und feindlichen Kommentaren in Deutschland gab und von, was es an unakzeptablen Demonstrationsformen in den Athener Straßen, auch die Bundeskanzlerin betreffend, gab, dann sage ich mir, fruchtbar ist der Schoß noch und die europäische Integration bleibt ein sehr fragiles Unternehmen. Und das ist ein Irrglaube zu denken, die europäischen Dinge wären endgültig dingfest gemacht worden. Das sind sie nicht und daran müssen wir arbeiten. Aber um jungen Menschen zu erklären, Europa ist eine Friedensmaschine, überzeugt nicht mehr, weil ja die meisten der heute Lebenden keine Kriegserfahrung haben. Wir haben ja auch so, wie wir sitzen, keine direkte, nicht mal eine indirekte Kriegserfahrung. Wir sind Kinder der Nachkriegszeit und haben in unseren jungen Jahren noch einige Kriegsspuren beobachten können, aber haben nichts in unserer Biografie, was uns sagen ließe, wir wären Kriegsgeschädigte im moralischen Sinne des Wortes gewesen. Und deshalb verstehen viele jüngere Menschen diese Friedensrhetorik nicht. Das ist kein hinreichender Grund, um sich nicht mehr in derselben zu üben, aber man muss andere Erklärungen hinzufügen, indem man deutlich macht, dass auf sich alleine gestellt die europäischen Nationen an Flugkraft einbüßen würden. Europäische Nationen haben Flugkraft, weil sie Teil einer Europäischen Union sind. Und jeder auf sich allein gestellt hätte diese Flugkapazität nicht. Und man muss Europa von seiner Vergangenheit her erklären, man muss es aber auch von seiner denkbaren, vorstellbaren Zukunft her erklären. Deshalb ein Hinweis auf das abnehmende demografische und gesamtwirtschaftliche Gewicht der Europäischen Union in der Welt. Und deshalb sind unsere Reden sehr oft nicht komplett genug, weil wir entweder nur über die Zukunft reden, die man ja eh nur erahnen kann, oder eben nur über Vergangenheit reden. Man muss beides zusammenbringen. Vergangenheit und Zukunft ergeben die Erklärung für gegenwärtiges Handeln.
Sie haben ja jetzt demnächst mehr Zeit. Wollen Sie sich dann mehr um Luxemburg kümmern oder gibt es in der EU andere Aufgaben, die Sie reizen oder vielleicht sogar auf globaler Ebene?
Nein, ich bin jetzt ununterbrochen 30 Jahre lang Mitglied der luxemburgischen Regierung und davon 18 Jahre oder in etwa 18 Jahre der Premierminister, Entschuldigung. Wenn ich mich ohne Selbstmitleid beobachte, dann sage ich, ich habe ja unter Beweis gestellt, dass ich da einiges in Bewegung bringen kann. Wieso sollte es mich jetzt nach neuen Horizonten gelüsten? Ich kümmere mich um die Belange meines Landes. Das habe ich auch während der Zeit gemacht, in der ich Eurogruppenvorsitzender war. Ich werde wieder mehr Visibilität in Luxemburg erlangen, weil ich mich öfters auch öffentlich in Luxemburg selbst äußern werden kann. Nein, das zieht mich nicht nach anderen Ämtern aus, nach dem, das ich jetzt habe.
Wird man Jean-Claude Juncker künftig in Euro-Debatten mit seiner Stimme vernehmen oder haben Sie sich vorgenommen, auch tatsächlich nicht mehr von der Zuschauertribüne reinzurufen sozusagen?
Also auf die Zuschauertribüne werde ich mich eh nicht zurückziehen, sondern bleibe Akteur auf dem Feld. Und ich habe jetzt etwas in Erwartung stehen, das ich mir lange ersehnt habe. Ich kann jetzt wiederum sagen, was ich will. Und solange ich Eurogruppenvorsitzender war, musste ich trotzdem ein bisschen darauf aufpassen, welche Wirkung die Sätze, die ich sagen könnte, auf den Finanzmärkten und sonst wo haben könnten. Diese Selbstverpflichtung zur vorsichtigen Äußerung, die entfällt in Zukunft. Und ich werde mich in die Debatten einmischen, aber ich werde dies in den ersten Monaten nach meinem Abtritt als Eurogruppenchef nicht intensiv betreiben, aber gehen Sie mal davon aus, dass Sie noch von mir hören werden.
Sagt Jean-Claude Juncker im Gespräch mit HR Info. Mehr Informationen zum Wechsel an der Spitze der Eurogruppe und das Interview als Podcast auf hrinforadio.de.